NDR Info. Echo des Tages.
Unser Überblick über die wichtigsten Geschehnisse des Tages mit Michael Weidemann am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere wichtigsten Themen: konsternierte Reaktionen in der Großen Koalition, ARD Deutschland-Trend irritiert Union und SPD. Nimmt Moskau Einfluss auf US-Wahlen? Präsident Trump streitet mit den Chefs seiner Sicherheitsbehörden. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Brexit-Diplomatie. Theresa May sucht Unterstützung bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ernüchterung in Simbabwe. Knapper Wahlausgang sorgt für Manipulationsvorwürfe. Sommerzeitumfrage mit Rekordbeteiligung. EU zählt 1 Million Teilnehmer und Zweitliga-Auftakt mit Dino-Heimspiel. HSV-Premiere im Fußball-Unterhaus. Doch zunächst nach Berlin. Wären wir nicht mitten in der Sommerpause, die jüngsten Zahlen des ARD-Deutschland-Trends würden die Reihen der Großkoalitionäre in Berlin wohl mächtig durcheinanderwirbeln. Die Union liegt unter 30%, die SPD nur noch 1 Prozentpunkt vor der AfD und in Reichweite der Grünen. Aber es ist eben Sommerpause im Regierungsviertel und so fallen die Reaktionen zwar in hohem Maße besorgt, aber eben auch eher spärlich aus. Sabine Müller fasst sie zusammen.
Die Union reagiert auf ihr Rekordumfragetief im ARD-Deutschland-Trend mit Aufrufen zur Geschlossenheit. Es gibt aber auch die Forderung nach der Ablösung von Angela Merkel. CDU und CSU haben in der ARD-Umfrage zusammen nur noch 29%, so schlecht wie nie. Die konservative Unionsgruppe Werteunion fordert einmal mehr, nicht nur inhaltliche, sondern auch personelle Konsequenzen zu ziehen. Auf dem Bundesparteitag im Dezember solle eine neue Parteispitze gewählt werden, schreibt die Werteunion in einem Thesenpapier. Außerdem fordert sie einen Termin für die geordnete Übergabe des Kanzleramts. Sie will Merkel also auch als Regierungschefin loswerden. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans macht den unionsinternen Streit der letzten Wochen für das Umfragetief verantwortlich. Die 29% nennt er eine katastrophale Marke. CDU-Parteivize Thomas Strobel fordert in der Augsburger Allgemeinen, die Union solle sich jetzt auf ruhige, solide Sacharbeit für Deutschland und die Menschen konzentrieren. Dann, so hofft er, wird auch die Zustimmung zur Union und ihrer Politik wieder steigen. Ruhe bewahren und arbeiten, darauf setzt auch die SPD. Arbeitsminister Hubertus Heil gibt in der Osnabrücker Zeitung die Devise aus: Machen statt meckern. Mit dieser Haltung gewinne die SPD Unterstützung. Die Sozialdemokraten liegen im ARD-Deutschland-Trend mit 18%, nur noch 1 Prozentpunkt vor der AfD, die auf Rekordhoch steigt.
Sabine Müller aus Berlin. Die folgende Geschichte klingt ein wenig nach einem Roman von John le Carré aus den 70er Jahren. In der US-Botschaft in Moskau soll eine hochrangige russische Spionin enttarnt worden sein, die der amerikanische Secret Service selbst eingestellt hatte. So berichten es die britische Tageszeitung Guardian und der US-Fernsehsender CNN. Mark Hoffmann mit den Einzelheiten.
Wie die britische Zeitung Guardian schreibt, hatte die russische Staatsbürgerin Zugriff aufs Intranet und E-Mails und damit auch auf Geheimdienstinformationen, die sie an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben haben soll. Der Secret Service habe sie vor mehr als 10 Jahren eingestellt. Erst im vergangenen Jahr soll die Frau bei einer Routine-Sicherheitsüberprüfung aufgeflogen sein. Dem US-Fernsehsender CNN zufolge ist die mutmaßliche Spionin daraufhin entlassen worden. Interne Untersuchungen wurden demnach allerdings nicht eingeleitet, auch um den Vorfall unter der Decke zu halten. Der Secret Service beteuert laut CNN, die enttarnte russische Spionin sei keine Gefahr für die nationale Sicherheit gewesen. Der Secret Service ist nicht nur für den Schutz des US-Präsidenten zuständig, sondern auch für die Sicherheit der diplomatischen Vertretungen im Ausland.
Informationen von Mark Hoffmann. Der Fall der Spionin passt zu den Warnungen von US-Sicherheitsbehörden, wonach russische Hacker womöglich mit Duldung oder gar Unterstützung der eigenen Staatsführung amerikanische Wahlen zu manipulieren versuchen. Und zu der Meldung, dass auf Facebook Dutzende falsche Accounts angelegt worden sein sollen, nur zu dem Zweck, in den USA Desinformation zu verbreiten. Während das FBI Alarm schlägt, wiegelt US-Präsident Donald Trump ab. Eine Diskussion, die gestern und heute erneut offen aufgeflammt ist. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Die versammelten Chefs der Geheim- und Sicherheitsdienste hatten gestern im Weißen Haus die russischen Cyberangriffe als reale Bedrohung an die Wand gemalt. Die Demokratie sei im Fadenkreuz, so Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen.
Our democracy itself is in the crosshairs.
Nur wenige Stunden später nennt der Präsident bei einer Wahlkampfrede diese Analysen.
It's a hoax, okay?
Er berichtet dem jubelnden Publikum von seinem Treffen mit Wladimir Putin in Helsinki. Es sei toll gewesen, man habe sich verstanden und das sei, bitteschön, eine gute Nachricht.
In Helsinki, I had a great meeting with Putin. We discussed everything. I had a great meeting. We got along really well. By the way, that's a good thing, not a bad thing.
Kein Ton über die Inhalte, kein Wort darüber, dass er wegen seiner laschen Haltung gegenüber Putin heftig kritisiert wurde, als er zurückkam. Überhaupt die Inhalte, keine Ahnung, was die beiden besprochen haben, sagt Geheimdienstchef Coates im Rahmen der Pressekonferenz. Ein bisher unbekannter Vorgang, dass Gespräche zwischen Staatschefs nicht mit den Geheimdiensten nachbereitet werden. Gleichzeitig unterstreicht Coates, dass der Präsident die Order gegeben habe, Cyberangriffe aus Russland abzuwehren.
The President has specifically directed us to make the matter of the election meddling a top priority.
Was aber stimmt nun? Gezielte Angriffe auf die anstehenden Wahlen, gezielte Manipulation der Wähler und gehackte Wahlcomputer als Gefahr? Oder alles nur aufgebauscht? Klar ist, dass ein so prominenter Auftritt der Geheimdienstelite im Weißen Haus nicht ohne Wissen oder gar Initiative des Präsidenten passiert. Die Pressekonferenz wird live übertragen, alle Medien berichten, die Politik und die politische Öffentlichkeit sind zufrieden. Ein schwaches Amerika, so der republikanische Senator Richard Burr, sei gut für Russland.
A weak America is good for Russia.
Und dem werde nun etwas entgegengesetzt. Trump aber bedient eine andere Klientel. Er bleibt seiner Marke treu und seinen Methoden. Seine Botschaft, ich mache das schon. Ich habe die Kontakte, mache die Deals. Das, was in Washington geredet wird, ist Hoax. Benutzt das Wort immer wieder, schafft mit Wiederholungen feste Labels für sein Publikum, das der politischen Elite nicht vertraut, wohl aber Trump. Die politische Taktik unmittelbar vor den Kongresswahlen wird damit deutlich. Unklar bleibt, ob die Beteiligten hier, die Geheimdienste, Teil dieser politischen Strategie sind oder Marionetten, die Trump für sich auftreten lässt, um sie dann vor den Kopf zu stoßen.
Soweit der Bericht von Arthur Landwehr. Der Disput zwischen US-Präsident Trump und den Chefs der amerikanischen Sicherheitsbehörden ist auch Thema des Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Martin Ganselmeier.
Das Verhalten von US-Präsident Donald Trump zu Russland wirft immer mehr Fragen auf. Da lässt er die 5 wichtigsten Sicherheitsexperten in seiner Regierung im Weißen Haus auf einer Pressekonferenz antreten. Die klare Botschaft: Russland setzt weiter alles daran, unsere Demokratie zu schwächen, unsere Gesellschaft zu spalten und unsere Wahlsysteme zu hacken. Trumps Heimatschutzministerin brachte es auf den Punkt. Unsere Demokratie steht im Fadenkreuz, warnte sie. Freie und faire Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie. Das aber wolle Russland unterminieren durch Cyberattacken und Hetzkampagnen in den sozialen Medien, die Amerikas Gesellschaft weiter spalten sollen. Die Reaktionen unmittelbar danach waren positiv. Endlich stelle sich die Trump-Regierung den von Russland ausgehenden Gefahren, hieß es unisono. Doch was macht der amerikanische Präsident? Wenig später auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania fällt er seiner Regierungsmannschaft in den Rücken und konterkariert ihre klare Botschaft. Unter dem Gejohle seiner Anhänger bezeichnet Trump die Vorstellung einer russischen Einmischung in die US-Wahlen als Schwindel. Damit ist klar, dass Trump seine Top-Sicherheitsleute zu einer bloßen Alibi-Veranstaltung missbraucht hat. Nach dem Motto, erzählt mal was von russischer Einmischung, dann sind Politiker und Medien nach der Empörung über Helsinki endlich beruhigt. Ich aber denke gar nicht daran, Putin damit zu konfrontieren. Ein gutes Verhältnis zu Russland sei doch schließlich etwas Gutes. Trumps Verhalten wird jedoch genau das Gegenteil bewirken. Im Kongress werden bereits weitere Sanktionen gegen Russland vorbereitet. Ein besseres Verhältnis zu Russland ist erst dann möglich, wenn Trump den Mut hat, Putin klipp und klar aufzufordern, die Cyberattacken und Einmischungsversuche in westliche Demokratien zu unterbinden.
Bisher glaubte man, Trump verschließe die Augen vor Russlands Einmischung, weil er überzeugt ist, es gehe seinen Kritikern nur darum, seinen Wahlsieg gegen Hillary Clinton madig zu machen. Doch Trumps fortgesetztes Leugnen, auch nach Helsinki, lässt einen schlimmen Verdacht aufkommen. Vielleicht sieht sich Trump doch in Putins Schuld und hat etwas zu verbergen. Ob es dabei um dunkle Finanzgeschäfte oder ein schlüpfriges Video geht, wäre dann egal. Wie sonst soll man sich Trumps fast schon besessene Attacken gegen Sonderermittler Robert Mueller erklären? Auch seine ständige Kritik an den NATO-Partnern, seine Zweifel, ob es sich lohnt, ein kleines NATO-Land wie Montenegro im Bündnisfall zu verteidigen, seine Verachtung für die Europäische Union, all das könnte direkt aus der Feder von Wladimir Putin kommen. Und wie sollten sich die Europäer zu all dem verhalten? Ja, Gespräche mit Russland sind nötig. Und ja, vielleicht drohen nun Überreaktionen im US-Kongress. Aber Gespräche mit Russland bringen nur dann etwas, wenn man Putin mit Stärke und Selbstbewusstsein entgegentritt. Freundchen, wir wissen, was deine Leute treiben und wir lassen uns unsere liberale Demokratie nicht von Russland unterminieren.
Martin Ganselmeier kommentierte. Der Brexit-Stichtag rückt näher, aber entscheidend vorangekommen sind die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Regierung in London über die genauen Modalitäten des britischen EU-Austritts noch immer nicht. Obwohl Premierministerin Theresa May ja vor kurzem einen verbindlichen Plan vorgelegt hat. Den will sie nun offenbar ihren Amtskollegen in Europa in Vier-Augen-Gesprächen nahebringen. Zum Beispiel heute Abend dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden sind vor rund einer Dreiviertelstunde bei Toulon zu Gesprächen und einem Abendessen zusammengekommen. In Paris beobachtet unsere Korrespondentin Sabine Wachs das Treffen. Frau Wachs, was steht denn nun genau auf der Tagesordnung der beiden?
Also bevor Theresa May und ihr Mann beim Paar Macron zum Abendessen eingeladen sind, wird jetzt natürlich erstmal gearbeitet. Die britische Premierministerin, die wird versuchen, Macron für ihren weichen Brexit-Plan ja zu sensibilisieren. Mit Sicherheit werden auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien nach dem geplanten Brexit ein Gesprächsthema sein. Da stehen ja von Seiten der EU zwei Vorschläge im Raum. Einmal die Freihandelszone oder aber die Möglichkeit, dass Großbritannien im europäischen Wirtschaftsraum bleibt, dann aber auch den freien Personenverkehr akzeptieren muss. Und May, die will ihren weichen Brexit, sie braucht aber auch eine Regelung, die sie durchs britische Unterhaus bekommt, durch ihr Parlament kriegt und hofft dann jetzt natürlich auf die Unterstützung von Emmanuel Macron.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass Emmanuel Macron ihr da in diesen entscheidenden Fragen entgegenkommen wird?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Es ist eher unwahrscheinlich. Der Élysée-Palast, also das Büro des Präsidenten, hat schon erklärt, Macron werde mit der Linie von EU-Chefunterhändler im Brexit von Michel Barnier nicht brechen. Barnier vertritt ja eine sehr harte Linie. Auf keinen Fall ist die EU-Kommission bereit, auf Sonderwünsche von Großbritannien einzugehen. Und da wird auch Macron nichts anderes machen, als sich im Sinne der EU-Kommission zu verhalten. Macron ist ein sehr großer Verfechter des Multilateralismus. Der wird sich wahrscheinlich auch nicht auf einen bilateralen Deal einlassen. Und Frankreich will ja auch vom Brexit selbst profitieren, vor allem was den Finanzstandort Paris angeht. Der soll gestärkt werden, wenn ja dann nach dem Austritt Großbritanniens London City an Bedeutung verlieren wird. Trotzdem ist die Gefahr eines No-Deals ja im Raum. Das hat der britische Außenminister Hunt auch bei seinem Besuch vor zwei Tagen hier in Paris gesagt. Es geht also darum, dass es sein kann, dass Großbritannien tatsächlich ohne Regelung aus der EU austritt. Das kann nicht im Sinne Frankreichs sein. Das heißt, es wird mit Sicherheit sehr viel Diskussionsbedarf zwischen May und Macron geben. Aber was dann tatsächlich passieren wird, ob Macron eine Initiative ergreifen wird und wenn ja, welche, ist absolut unklar.
Sie haben es gesagt, Macron ist ein Multilateralist. Also das heißt, er möchte eigentlich alle mit einbeziehen in der EU in diese Verhandlungen. Es gibt auch viele Europapolitiker, die dieses Ansinnen von Theresa May, nämlich 1:1 Gespräche zu führen, heftig kritisieren. Heute hat es zum Beispiel der CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok getan. Wie wird das denn von Macron beurteilt?
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. In Frankreich wird das auch sehr, sehr kritisch gesehen, dass eben May und ihre Minister auf bilateraler Europatour sind und dass Emmanuel Macron tatsächlich im Sinne von Großbritannien jetzt Einfluss auf die EU-Kommission nehmen könnte. Das betrachten hier vor allem Journalisten und auch ein paar ehemalige Diplomaten als sehr unwahrscheinlich. Am 13. August, da nehmen die EU und Großbritannien ja ihre Verhandlungen wieder auf und bis Ende Oktober soll dann auch ein Austritts Abkommen stehen. Nach dem, was aber Brexit-Chef und Lahenda Barnier gesagt hat, ist das sehr, sehr schwierig. Es steht zwar zu 80%, sagt er, aber es gibt eben noch diese vielen offenen Punkte, die diskutiert werden müssen.
Die britische Premierministerin Theresa May trifft den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Informationen von Sabine Wachs. Es wird 18.45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Tunesien haben die Behörden zwei mutmaßliche Unterstützer des Mannes festgenommen, der sich in Köln Rizinussamen für den Bau einer biologischen Bombe besorgt haben soll. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatte der Tunesier einen Anschlag in Deutschland geplant. Der Zugriff auf die beiden Komplizen in Nordafrika soll schon vor etwa einer Woche erfolgt sein. Alexander Göbel weiß mehr.
Nach Informationen des Innenministeriums in Tunis hatten die zwei Verdächtigen Verbindungen zu dem in Deutschland festgenommenen 29-jährigen Saif Allah H. Die staatliche tunesische Antiterror-Arbeitsgruppe bestätigte, dass die beiden Männer bereits am 26. Juli inhaftiert wurden. Beiden wird vorgeworfen, mit dem Verdächtigen Saif Allah H. einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der im Juni in Köln-Chorweiler festgenommene H. hatte hochgiftiges und tödliches Rizin hergestellt. Nach aktuellen Erkenntnissen der deutschen Bundesanwaltschaft in Karlsruhe plante er, an einem geschlossenen und belebten Ort einen Sprengsatz zu zünden, der eine mit Rizin präparierte Splitterladung enthalten sollte. Nach Angaben des tunesischen Innenministeriums soll sich einer der Verdächtigen mit H. verabredet haben, um zeitgleich Bombenanschläge in Deutschland und Tunesien zu verüben. Der zweite Beschuldigte soll für seinen in Köln lebenden Landsmann einen gefälschten Pass vorbereitet haben, damit dieser in andere europäische Länder fliehen kann.
Der Urnengang sei frei gewesen, aber nicht fair. So haben Beobachter die Präsidentschaftswahl in Simbabwe beschrieben. Und auch das amtliche Ergebnis macht stutzig. Nach tagelanger Auszählung wurde der Kandidat der regierenden ZANU-PF, Amtsinhaber Emmerson Mnangagwas, mit 50,8% der Stimmen zum Sieger erklärt. Simbabwe nach dem Sturz Robert Mugabes gerade erst auf dem Weg zu stabileren Verhältnissen, droht erneut ein Chaos. Jana Gent mit einem aktuellen Stimmungsbericht.
Keine Feiern, so gut wie kein Jubel. So sieht der Neuanfang in Simbabwe aus. Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa beschwört den Gemeinschaftsgeist. Auf Twitter dankt er den Simbabwern und ruft dazu auf, ein neues Simbabwe für alle zu bauen. Aber wirklich neu kann es wohl kaum werden, sagt Anthony van Nieuwkerk vom Zentrum für Sicherheitsmanagement. Die Regierungspartei ist seit der Unabhängigkeit an der Macht. Sie hat wieder gewonnen. Wir wissen nicht, ob die Zahlen manipuliert wurden. Es gibt ja viele Theorien dazu, aber nichts Handfestes. Für mich ergeben die Ergebnisse der letzten Nacht Sinn. Es ist eine klare Teilung im Land, die klassischen Muster des Wahlverhaltens. Die Teilung heißt Stadt gegen Land. In den Städten, dort wo viele junge Menschen leben und arbeitslos sind, da lag die Opposition vorn. Auf dem Land, wo 3/4 der Simbabwer leben, die von der ZANU-PF profitiert haben, da konnte die Regierungspartei punkten. Auch bei diesem Wähler aus einem kleinen Ort an der Grenze zu Botswana. Ich denke, dass Emmerson liefern wird. Seit November hat er schon hart gearbeitet. Er hat schon was bewirkt. Ich glaube an ihn. In der Stadt klingt das ganz anders. MDC-Chef Nelson Chamisa, der Wahlverlierer, ist davon überzeugt, dass die Ergebnisse der Präsidentenwahl manipuliert wurden. Er will die Wahl vor Gericht anfechten. Seine Wähler würden das wahrscheinlich gutheißen, denn bei ihnen ist Ernüchterung eingekehrt, so wie bei diesem jungen Mann aus Harare. Ich bin sehr enttäuscht über das Wahlergebnis. Ich hatte einen Sieg von Chamisa erwartet und viele Veränderungen. Die ZANU-PF regiert uns seit 37 Jahren. Mugabe ist weg, aber das System ist doch noch dasselbe. Die werden nichts für uns tun. Keine Arbeit, kein Essen. Das Leiden geht weiter. Die Wahl, die so gut begonnen hatte, steht nun tatsächlich unter einem schlechten Stern. Die Krawalle am Mittwoch und das Eingreifen des Militärs, das wirft kein gutes Licht auf die Regierung. Die Menschen in Harare, dort, wo 6 Menschen starben, klingen besorgt.
During the election period, it was peace all over.
Der Wahlkampf war so friedlich. Wir haben in Frieden gewählt. Die Soldaten hätten nie mit scharfer Munition kommen dürfen. Tote und Verletzte hätte es nicht geben sollen.
No, there shouldn't be any deaths or injuries.
The opening of the fire.
Dass mit Waffen geschossen wird, das brauchen wir nicht. Unser Land ist friedlich. Waffen zu gebrauchen, das ist doch nur brutal. Ich fühle mich unsicher. Die Leute, die mich schützen sollten, versuchen mich zu töten. Das ist doch nicht fair. Internationale Investoren, die das Land so dringend bräuchte, halten sich sehr wahrscheinlich auch erst einmal zurück. Die Hoffnung auf einen wirklichen Neuanfang, die noch zu Beginn der Woche überall greifbar war, hat sich innerhalb weniger Tage zerschlagen.
Ein Bericht von Jana Gent. Das Schicksal der muslimischen Rohingya, die aus Myanmar vertrieben wurden, hat die Welt aufgerüttelt. Nur eine Staatsgrenze weiter zwischen dem islamisch geprägten Bangladesch und dem überwiegend hinduistischen Indien könnte sich schon bald eine ähnliche Tragödie abspielen. Denn der indische Bundesstaat Assam will mithilfe einer Volkszählung Millionen Menschen ausbürgern, weil sie Moslems sind. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich sieht einen Grund für den Konflikt darin, dass in Assam die hindu-nationalistische BJP an der Macht ist, unterstützt von ihren Parteifreunden aus der Zentralregierung in Neu-Delhi.
Schon im Wahlkampf hatte die Partei getönt, gegen Fremde in Assam vorgehen zu wollen. Sie hat versprochen, alle illegalen Bangladeschis abzuschieben. Die Anspannung unter den Muslimen, die jetzt nicht auf der Liste gelandet sind, ist groß. Wir haben 3 Kinder. Weder mein Name noch der meiner Söhne steht in diesem Register, sagt einer. Nur der Name meiner Frau steht da drin. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Die Liste, die der Leiter der indischen Volkszählungsbehörde diese Woche vorgelegt hat, hat alle Personen ausgeschlossen, die nicht in der Lage waren, nachzuweisen, dass ihre Eltern vor dem 25. März 1971 in Assam gelebt haben. Das ist das Datum, an dem Bangladesch gegründet wurde. Vorher gab es einen Krieg, vor dem Millionen muslimische Bengalen ins indische Assam geflohen waren. Fast ein Drittel der über 30 Millionen Menschen in Assam sind Muslime. Menschenrechtler wie Ripun Bora bezweifeln, dass 4 Millionen Menschen, die es jetzt nicht auf die Liste geschafft haben, tatsächlich illegal in Assam leben würden. Diese Zahl ist viel zu hoch, sagt er. Das hat uns alle sehr überrascht. Es ist eigentlich unmöglich. Niemals sind so viele Menschen illegal hierher gekommen. Die Menschen, die noch nicht genügend Papiere vorgezeigt hätten, könnten das noch nachholen, sagt der indische Innenminister. Das Gesetz sieht es vor, dass diese Personen nun noch alle angehört werden können. Sie können noch Einspruch erheben. Bis September werden nun 4 Millionen Menschen versuchen, doch noch in das offizielle Register aufgenommen zu werden. Im Dezember soll dann die endgültige Liste rauskommen. Die, die nicht darauf stehen, könnten abgeschoben werden oder in Indien in einem Lager landen. Denn Bangladesch will diese Menschen nicht bei sich aufnehmen.
Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich. Die halbjährliche Zeitumstellung spaltet die europäische Gesellschaft. Da sind die, die sich im Sommer über noch mehr Sonnenstunden am Abend freuen, wenn die Sonne denn scheint. Und es gibt die, die sich im Frühjahr schon darüber ärgern, plötzlich wieder im Dunkeln aufstehen zu müssen. Über Jahrzehnte haben sich Regierungen und Parlamente nicht groß für die Diskussion interessiert, bis die Sommerzeit Gegner auch politisch mobil machten. Jetzt soll eine Online-Umfrage Klarheit bringen, ob die Befürworter oder die Gegner der Uhrenumstellerei die besseren Argumente auf ihrer Seite haben. Andreas Meyer-Feist berichtet aus Brüssel.
Einer der erbittertsten Gegner der Zeitumstellung, Herbert Reul, heute CDU-Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Noch als EU-Abgeordneter hatte er sich stark gemacht für die Sommerzeitumfrage in Europa. Am Ende sollten die Bürger entscheiden und nicht die zögerlichen Politiker.
Die Bereitschaft, etwas Idiotisches wieder zurückzunehmen, ist nicht so hoch entwickelt.
Egal, was dabei rauskommt, das letzte Wort hat aber die Politik. Die Online-Umfrage dient der Entscheidungsfindung, sagt die EU-Kommission. Die neuesten Zahlen, mehr als 1 Million Menschen haben schon abgestimmt, mehr als erwartet, nach anfänglichen Computerproblemen. Die Umfrage läuft seit Juli und geht noch bis zum 16. August. Wie wurde bisher abgestimmt? Dazu will die EU-Kommission noch nichts sagen. Nur so viel. Sie erwartet, dass die Mehrheit gegen die Zeitumstellung ist. Ein wichtiges Argument: Die Menschen bekommen zu wenig Schlaf, weil sie zu spät ins Bett gehen, wenn es bis in die Nacht hell ist. Till Rönnemann erforscht seit Jahren die innere Uhr des Menschen. Für den Münchner Medizinprofessor sind Schlafdefizite verantwortlich für viele mentale und körperliche Probleme.
Weniger soziale Kompetenz, dass ihr Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, dass ihr Gedächtnis nicht mehr das so gut speichern kann, was sie gelernt haben.
Bedenken gegen die Zeitumstellung gab es von Anfang an. Schüler rechneten vor, dass es weniger Hitze freigibt. Chefs mussten Nachtarbeitern bei der Zeitumstellung Zeitumstellung 8 Stunden Lohn zahlen anstatt 7. Landwirte wollten nicht zu früh im Stall stehen. Überhaupt die Tiere. Sie halten sich nicht an die Zeitumstellung, warnte Clemens Klinke von der Prüfgesellschaft DEKRA. Er hatte Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und anderen Tieren ausgewertet. Das Ergebnis?
Dass es zu einer Häufung kommt, immer gerade im ersten Monat nach dieser Umstellungszeit. Das heißt, dass die Wildtiere die Straße dann überqueren, wo sonst nicht so viel Verkehr ist.
Fast vergessen der Sinn des Ganzen. Der Feierabend sollte besser ausgenutzt werden. Energieeinsparung. Einen guten Ruf hatte das Projekt aber nie. Der Start war holprig. Nach der Ölkrise 1973 stellten die ersten Länder ihre Uhren um. Nicht aber Deutschland. Hier wurde die Zeitumstellung zum Ost-West-Krimi. Die Bundesrepublik wollte davon nichts wissen, aber 1979 preschte die DDR vor. Beschluss des Staatsrates, 1980 sollten die Uhren umgestellt werden. Ohne Absprache mit Westdeutschland. Dort zog man kurzfristig nach, aus Angst vor einer deutsch-deutschen Zeitmauer. Vorbereitungen gab es so gut wie keine. Die Bundesbahn hatte schon längst alle Fahrpläne für 1980 ohne Sommerzeit gedruckt und musste neu planen. Ein Jahr später wollte die DDR die Sommerzeit schon wieder abschaffen, wagte es aber nicht mehr aus Angst vor einem innerdeutschen Zeitsalat. Die Umstellung und das Hin und Her kostete die bundesdeutsche Wirtschaft nach heutiger Kaufkraft 50 Millionen Euro. Und erst seit 1996 gibt es die heutige Zeitumstellung in allen EU-Ländern. Die Energiebilanz des Bundesumweltamtes: im Sommer bleibt das Licht länger aus, aber im Frühjahr und Herbst wird dafür mehr geheizt. Unterm Strich also wenig Gewinn. Ob die Zeitumstellung bleibt und welche Zeit dann gilt, entscheiden jetzt die EU-Bürger mit.
Andreas Meyer-Feist über die EU-Online-Umfrage zur Zeitumstellung. Und damit zum Sport im Echo des Tages. Der Dino ist wieder da, allerdings in einem ungewohnten Gehege. Erstmals seit Einführung des Ligasystems im Fußball vor mehr als einem halben Jahrhundert spielt der HSV nicht mehr in der Bundesliga. Und trotzdem gehen die HSV-Fans mit großer Begeisterung in die neue Saison. Rolf Rainer Gex.
Ganz genau, dabei hat er sich am Abstiegstag 12. Mai 2018 doch alles wie ein Weltuntergang in Hamburg angefühlt. Aber der abgestiegene Bundesliga-Dino HSV hat rund um das Hamburger Volksparkstadion in den seitdem vergangenen 12 Wochen doch einiges verändert. Die neue Atmosphäre schildert Martin Seidemann.
Es ist komisch, was in Hamburg passiert.
Ich bin tatsächlich fast euphorisch.
Die Fans laufen mit einem Dauergrinsen durch die Gegend.
Freue mich richtig. Mal wieder.
Der erste Abstieg der Vereinsgeschichte hat einen Boom ausgelöst. Über 7000 neue Mitglieder, neue Fanclubs und zum Auftakt, klar, ein komplett ausverkauftes Stadion.
Manchmal ist es in der Tat nicht so leicht zu erklären.
Auch Trainer Christian Titz grinst. Er freut und ein bisschen erstaunt. Dabei ist diese Abstiegs-Euphorie nur auf den ersten Blick merkwürdig. Denn endlich gibt es für den HSV und seine Fans mal wieder was zu gewinnen.
Nein, es ist für mich die klare Perspektive Bundesliga. Das muss so sein.
Mehr als 25.000 Dauerkarten weg. Luis Holtby strahlt. Holtby, der in der zweiten Liga viel weniger verdient, aber trotzdem bleiben wollte.
Dankbarkeit, dass der Verein so stark zusammenhält, dass er noch mehr gewachsen ist über die letzten Monate. Und ja, das wollen wir zurückzahlen.
Und wie viel der HSV da zurückgeben kann, das wird man ab 20.30 Uhr sehen. Dann wird die Partie HSV gegen Holstein Kiel angepfiffen. Der Zweitliga-Neuling des letzten Sommers, der ja als Dritter nur knapp in der Relegation zur Bundesliga an Wolfsburg gescheitert war, hat in diesem Sommer seinen Kader kräftig durchgetauscht. Auch der Trainer ist neu dabei, doch Tim Walter nimmt das Auftaktspiel beim HSV gern an.
Das ist gut, dann wissen wir gleich, wo wir stehen. Und ich glaube, der HSV ist auch noch nicht so, dass sie genau wissen, wo sie stehen. Von daher passt es. Da treffen zwei, die sich noch nicht gefunden haben, vielleicht aufeinander. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt dabei.
Trainer Walter von Holstein Kiel. Außer dem HSV gilt der zweite Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln als heißer Aufstiegskandidat. Die Kölner bestreiten ihr Saisonauftaktspiel in Liga 2 morgen um 13 Uhr beim VfL Bochum. Erfolg für die Deutschen bei den European Championships. Erstmals gab es einen Medaillenrang, und zwar beim Schwimmen über 400 Meter Kraul. Aus Glasgow Martin Raspe.
Henning Mühlleitner hat die erste Medaille für das deutsche Team in Glasgow geholt. Über 400 Meter Freistil schlug er als Dritter an und sicherte sich Bronze. Mühlleitner teilte sich seine Kräfte gut ein und schob sich in der zweiten Hälfte des Rennens kontinuierlich nach vorne. Der zweite deutsche Starter, Paul Zellmann, landete auf Rang 7. Gold ging an die Ukraine. Gleich 4 Medaillenchancen gibt's bei den Bahnradsportlern und 4-mal geht's um Bronze. Sowohl die beiden Bahnvierer als auch die beiden Sprintteams stehen im kleinen Finale.
Und eine Überraschung: in der Sommerpause der Formel 1 haben wir noch, 5 Tage nach dem jüngsten Grand Prix von Ungarn, 3 Wochen vor dem nächsten dann in Belgien, hat Red Bull überraschend bekannt gegeben, dass der Australier Danny Ricciardo die Österreicher verlassen wird und zum Rennstall Renault wechselt. Dort wird sein Teamgefährte Nico Hülkenberg sein.
Rolf-Rainer Gex mit dem Überblick über das Sportgeschehen. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.